Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der die Art, wie wir in Zukunft wohnen und leben, ganz neu denkt. Mit einem spannenden Blick auf die Immobilienkrise, die Banco-Pleite und Folgen für unsere Städte und uns alle. Aus Hamburg, der Star-Architekt und Hochschulprofessor Dr. Georg Klaus.
Wenn ich morgens ins Büro fahre, dann fahre ich an dem Elbtower vorbei. Und es ist schon traurig, dass dort nichts passiert im Augenblick. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Sinnbild für die augenblickliche Entwicklung in unseren Städten. Und das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, muss man wohl sagen. Also die Probleme, die dort auftauchen, sind so vielschichtig. Ich glaube, das ist für viele Außenstehende kaum noch nachvollziehbar. Woher kommt das eigentlich? Warum haben unsere Städte so Probleme? Das ist ja nicht nur ein Problem dieses Projektes. Ne? Denn viele glauben ja noch immer, dass es mit dem Einzelhandel irgendwie weitergeht und mit den Büroflächen und so. Aber das ist das Reiten eines toten Pferds.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent, nachdem sich bereits mehrere Einzelgesellschaften für zahlungsunfähig erklärt hatten. Musste das nun auch die Holdinggesellschaft tun.
Eingerüstet, leerstehend. Zum Teil sind das Immobilien des insolventen Benko-Imperiums, bei denen geht gerade gar nichts. Baustopp, wie bei der alten Akademie. Aber das sind bei weitem nicht alle Baustellen.
Auf vielen Baustellen tut sich gerade gar nichts mehr. So wie beim Elbtower in Hamburg, einem Vorzeigeobjekt der Stadt. Keiner weiß, ob dafür jetzt noch irgendjemand Geld geben wird.
Es ist die größte Baupleite des Jahrzehnts. Die Insolvenz von Österreichs Immobilienkönig René Benko. Über 5 Milliarden Euro Schulden. Karstadt, Galeria Kaufhof, das weltberühmte KDW bis zum Chrysler Building in Manhattan. Alles wackelt. Sein geplanter Wolkenkratzer, der Elbtower in Hamburg, 245 Meter hoch soll er werden, über 950 Millionen Euro teuer, nur noch eine Geisterbaustelle. Keiner kann mehr zahlen. Und das alles in einer Zeit, wo Immobilienpreise ohnehin schon einbrechen, die Nachfrage nach Eigentumswohnungen auf Null geht und über 100 Millionen Quadratmeter an Büroflächen leer stehen, weil alle nur noch Homeoffice machen wollen. Laut einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade ist die Zahl der Großinsolvenzen auf Rekordniveau. Die Rückgänge in der Baubranche dramatisch. Was bedeutet das für uns alle? Für Mieter, für Eigentümer, für Investoren und für das Leben in den Innenstädten natürlich. Darüber habe ich mit Star-Architekt Dr. Georg Klaus gesprochen. Er ist Co-Founder des Planungsbüros Klaus & Schulz in Hamburg, Professor an der Hochschule in Hildesheim und Göttingen und British Columbia Institute of Technology in Vancouver. Seine Analyse, warum Städte ganz neu gedacht werden müssen, die Fehlplanung und was die auch über uns als Gesellschaft sagen. Was passiert denn nun mit den verwaisten Geschäften und Büros? Und warum es keinen Sinn mehr macht, wie er sagt, Einfamilienhäuser am Stadtrand zu bauen? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir in die Planung. Viel Spaß in der Wohnwelt von morgen. Viel Spaß mit Zukunftsarchitekt Professor Dr. Georg Klaus. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cupra. Seit 3 Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit 3 Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow. weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Georg, willkommen bei Tomorrow. Cool, dass du hier bist.
Ja, schön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Also so häufig komme ich ja doch nicht nach München, aber ich freue mich immer, hier zu sein.
Du bist ja wirklich ein Weltreisender. Du warst jetzt gerade in Athen, jetzt bist du in München und morgen geht's zurück nach Hamburg in dein Büro. Und wenn du natürlich in Hamburg bist, dann schaust du auf ja, Europas berühmteste Baustelle zurzeit, den Elbtower in Hamburg, eine Geisterbaustelle.
Ja, es ist wirklich so, wenn ich morgens ins Büro fahre, dann fahre ich an dem Elbtower vorbei. Und es ist schon traurig, dass dort nichts passiert im Augenblick. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Sinnbild für die augenblickliche Entwicklung in unseren Städten vielleicht. Und das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, muss man wohl sagen. Nicht? Also die Probleme, die dort auftauchen, sind so vielschichtig. Ich glaube, das ist für viele Außenstehende kaum noch nachvollziehbar. Woher kommt das eigentlich? Warum haben unsere Städte so Probleme? Das ist ja nicht nur ein Problem dieses Projektes. Ne?
Aber umso besser, dass du heute hier bist. Und lass uns da gleich mal in die Details gehen. Ja, der Elbtower. Ein gigantisches Projekt, ein Wolkenkratzer in Hamburg mit Ausmaßen, die man so natürlich in Hamburg gar nicht kennt. 245 Meter hoch, 65 Stockwerke soll er haben, 950 Millionen Euro teuer, das dritthöchste Gebäude in Deutschland. Ja, und jetzt die Pleite von René Benko und nichts geht mehr. Ist das auch etwas, was vielleicht zu viel Gigantonomie war oder wie siehst du das Projekt insgesamt?
Ja, ich glaube, es hat da auch damit zu tun, dass so ein Projekt ja einen unglaublichen Vorlauf hat. Das hat ja viele, viele Jahre Vorlauf. So muss man das ja mal sehen. Das ist ja nicht in ein, zwei Jahren gemacht. Da sind bestimmt 5, 6, 7 Jahre Vorlauf, bis man überhaupt ins Bauen kommt. Und dann haben sich die Rahmenbedingungen ja auch extrem verändert in dieser Zeit. Also wenn wir mal sehen, was in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist, das ist unglaublich. Und unsere Städte sind davon eben nicht verschont geblieben, gerade die Innenstädte und diese Projekte. Also ich glaube, die insbesondere die Pandemie, die hat Entwicklung auch beschleunigt, die wir zunächst schon gesehen haben. Aber wir haben geglaubt, wir könnten uns besser darauf einstellen, und weil wir mehr Zeit haben. Die Zeit haben wir verloren. Wir müssen uns auf neue Situationen einstellen und das ist so schwierig.
Was heißt das? Bedeutet das aus deiner Sicht, dass du schon erwartet hast, dass dieses Projekt nicht funktionieren würde, jedenfalls nicht mehr in der heutigen Zeit? Oder inwiefern hat dich das auch überrascht, diese Pleite und jetzt eben auch der Baustopp?
Nein, also das hat mich eigentlich gar nicht so sehr überrascht. Es überrascht mich eigentlich eher, dass man den Mut hat, so ein Projekt anzugehen, weil alle wissen, dass sich die Verhältnisse verändert haben. Also machen wir uns mal eins klar. Was passiert denn in unseren Städten? Wir merken, dass der stationäre Einzelhandel ja große Probleme hat. Wir sehen überall den Leerstand. Die Nachfrage nach Büroflächen geht auch zurück. Das hat eben auch mit damit zu tun, dass Homeoffice eben eine wunderbare Alternative geworden ist. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt, die haben wir allenthalben. Und das ist gerade im Bürobau ist das eine ganz wichtige Sache, weil wir machen uns gar nicht so klar, dass jeder zweite Arbeitsplatz ein Büroarbeitsplatz ist mittlerweile. Und wenn ich dann eben sage, ich brauche die nicht mehr, die Flächen brauche ich gar nicht mehr, weil jemand zu Hause arbeitet, dann habe ich auf einmal Flächenüberhang, der so nicht zu erwarten war. Vor 5 Jahren hat das auch auf gar keinen Fall jemand erwartet. Das ist das eine. Beim Einzelhandel ist es eben so, da geht auch der Flächenbedarf zurück. Und die Verweildauer der Menschen in den Städten, die dort arbeiten, die geht auch zurück. Wir haben internationale Untersuchungen. Für München heißt es beispielsweise, dass die Menschen an ihren Büroarbeitsplätzen maximal an 3 Tagen der Woche dazu finden sind. Und das heißt auch, dass eben die Frequenz in der Stadt eben, zurückgeht. Das heißt also, die Kaufkraft geht zurück damit. Und das hätte man eigentlich früher sehen müssen, aber da lief das Projekt schon. Der Elbtower lief, das war nicht mehr aufzuhalten.
Hätte man es stoppen müssen, wenn man die Entwicklung sieht, dass man im Vorfeld schon hätte erkennen müssen, das war mal vielleicht mal eine gute Idee, aber die passt nicht mehr in die Zeit. Und bevor man noch ein Stockwerk und noch ein Stockwerk baut, ich glaube im Moment sind 200 Millionen Euro verbaut, dass man eben auch schon hätte 2 Jahre vorher Stopp sagen können, weil die Entwicklung, wie du es ja sagst, abzusehen war.
Ja, das ist, glaube ich, der menschliche Faktor, der dort eine Rolle spielt. Wenn jemand mit seinem Konzept über Jahre hinweg Erfolg hatte, dann fällt es ihm häufig schwer, eben auch zu akzeptieren, dass sich die Verhältnisse verändert haben. Und in die Kalkulation kommt dann häufig die Position Hoffnung und die kriegt eine zu große Bedeutung, würde ich mal sagen. Also so will ich es mal sagen. Aber es ist schon richtig, was du sagst. Ein großes Problem ist, dass wir uns in den Funktionen der Gebäude zu sehr festlegen. Das hat aber auch einen geschichtlichen Hintergrund. Also da muss man mal einen Blick zurück tun. Wir hatten bis ins 19. Jahrhundert, hatten wir ja in unseren Städten, in unseren europäischen Städten so eine Mischnutzung. Das heißt also, wir haben eben auch viel mehr Wohnungsbau in den Städten gehabt, in den Innenstädten. Wohnen und Arbeiten gehörte immer zusammen. Und speziell in Deutschland, in Berlin, änderte sich das ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also nach dem Ersten Weltkrieg. Mit den prekären Wohnverhältnissen hat man eben gesagt, wir müssen eben die Abkehr vom Block, vom Wohnen im Block zustande bringen und müssen die Funktionen stärker trennen. Das heißt, die Stadt war eigentlich nur eine Monostruktur fürs Gewerbe, für den Einzelhandel und so weiter. Und das Wohnen hat man aus der Innenstadt herausgezogen in die Randbereiche der Städte. Und so sind auch erst die Einfamilienhausgebiete entstanden oder auch mal Sonderfälle wie die Gartenstadt. Du wirst dich vielleicht an Hannover, die Gartenstadt Krefeld erinnern. Das sind alles Kinder dieser Zeit. Das heißt, man hat sehr funktional die Städte aufgeteilt in Bereiche, in denen man wohnt und Bereiche, in denen man arbeitet, in Gewerbe ist und ähnliches. Man hat so für die Innenstädte so Monostrukturen geschaffen. Und sobald sich jetzt die Verhältnisse verändern, dann reagieren diese Monostrukturen natürlich hochgradig empfindlich drauf. Das heißt, du kannst sie nicht mehr verändern. Das heißt, wir haben Gebäude, die nur für einen Zweck auf einen Zweck ausgerichtet sind. Und wenn das nicht mehr hinhaut, dann hat man auf einmal große Probleme und es kostet richtig Geld. Es kostet eben, es ist ja nicht nur das Geld der Investoren. Am Ende müssen unter Umständen die Banken ja auch ihre Bilanzen bereinigen.
Absolut. Heißt das aus deiner Sicht, dass die Innenstädte komplett neu gedacht werden müssen, dass wir das System Innenstadt neu denken müssen?
Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sollten uns an dieser europäischen Stadt orientieren, das heißt viel stärker Wohnen und Arbeiten zusammenbringen. Nichts anderes machen wir ja auch bei dem Homeoffice. Letztlich bringen wir dort ja auch Wohnen und Arbeiten viel stärker zusammen. Wir machen das im Übrigen im Augenblick auch oder denken das auch speziell auch in Urlaubsregionen an. Wir haben so ein Touristikprojekt auf Rügen und da ist es auch so, dass wir drüber nachdenken, ob wir Urlaub und Arbeiten zusammenbringen. Das heißt, ein Teil der Familie macht Urlaub, der andere arbeitet unter Umständen. Und dafür muss man eben auch die räumlichen Voraussetzungen schaffen. Also das ist das eine. Aber Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass das Wohnen wieder zurück in die Stadt kommt. Insbesondere, weil der Einzelhandel auch nicht mehr funktioniert, ist das auch eine Alternative für die Zukunft.
Aber jetzt wird natürlich René Benko sagen, wenn er denn überhaupt noch gehört wird jetzt nach der Insolvenz, es waren ja auch Wohnungen im Elbtower geplant. Es sollte ja auch super tolle Penthouses geben. Und er hat ja am Ende auch integriert neue New Workspaces, die reinkommen sollten. War das zu spät oder zu viel Fassade?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, das ist so eher so dieses Prinzip, dass man eine Alternative bietet und dafür werden andere Bereiche dann leergeräumt. So hat er sich das sicher auch vorgestellt. Aber das ist so, als wenn man eine Bettdecke hat, die zu kurz ist. Ne? Irgendwas ist immer draußen, entweder die Füße oder der Oberkörper. Man kann ziehen, wie man will. Und so muss man sich das auch vorstellen. Das ist also eine Verschiebung. Irgendwo werden dann eben Flächen leergeräumt. Das muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch bei der Gebäudeplanung darauf einstellen, dass wir nicht nur Gebäude haben, die eine einzige Nutzung ermöglichen. Wir müssen einfach auch mal einen Plan B entwickeln. Das machen wir häufig für unsere Auftraggeber, die dann spezielle Nutzungen haben, speziell auch Nutzungen im sozialen Bereich. Und die dann sagen, wir brauchen aber auch eine zweite Alternative. Wenn Plan A nicht läuft, muss Plan B laufen. Und eigentlich läuft Wohnungsbau immer. Und das muss eben auch möglich sein. Also müssen uns andere Raumkonzepte überlegen, um das auch zu ermöglichen.
Läuft denn beim Elbtower jetzt schon Plan B oder wird der einfach zu Ende gebaut? Ja, koste es am Ende, was es wolle.
Also ich denke, es wird zu Ende gebaut. Und ich denke auch, dass ich die Leute erstmal in Stellung bringe und sagen, wie kann man eben das, was jetzt da ist, möglichst günstig erwerben, um dann eben auch ein wirtschaftliches Konzept umzusetzen. Das ist, man darf ja nicht vergessen, dass die Baukosten in den letzten Jahren ja explodiert sind. Das macht man sich, glaube ich, gar nicht so klar, dass wir, ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren ungefähr 45% Baukostensteigerung hatten.
Wow, 45%.
Ja. Und das ist ganz extrem. Und ich glaube auch, dass man sich darüber Gedanken machen muss, um diese Struktur dieser Kosten. Wir reden immer, speziell im Wohnungsbau ist das ja jetzt ein großes Thema, wie können wir Kosten einsparen? Ich glaube, es ist niemandem klar, dass wir mehr als 30% Baunebenkosten im Augenblick haben. Das ist eine Größenordnung, die unglaublich ist. Da müssen wir unbedingt ansetzen. Und das ist eben die Bürokratie, die dort auch ihre Blüten treibt. Also ich glaube, da müssen wir unbedingt ansetzen.
Was meinst du mit Baunebenkosten 30%? Fallen da auch die erhöhten Zinsen rein?
Die Zinsen fallen da nicht rein. Es ist so beispielsweise, dass wir unheimlich viele Sonderfachleute haben, die als Auflage der Behörden eben in diesen Planungsprozess integriert werden müssen. Und ob das immer so gut ist, ist eine andere Sache. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Das ist unglaublich. Wir haben ein Projekt so um 20 Millionen, das über KfW Mittel finanziert wird, klimafreundliches Bauen. Und zwar spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Und wir müssen eben die Nachhaltigkeit der Baustoffe und des Projekts eben nachweisen, und zwar über den ganzen Lebenszyklus dieses Gebäudes hinweg, also Erstellung, Betrieb und auch Rückbau irgendwann. Dafür haben wir eine Agentur einschalten müssen, weil nur zertifizierte Agenturen das machen können. Das kostet in diesem Fall 250.000 Euro. Nur das Zertifizieren, die Hauptarbeit, also das Zuliefern der Dinge, das machen wir, der Informationen. Und der Fachmann, der quasi lediglich die Energiethematik Wärmedämmung, Energiehaushalt und, kontrolliert. Der kostet bestimmt nochmal 50.000, 60.000 Euro. Das heißt, für dieses Projekt wird also nur für dieses Thema Nachhaltigkeit und Energie, da ist noch keine Fachplanung drin, werden über 300.000 Euro ausgegeben. Und das ist natürlich, das ist ein Wahnsinn. Also das kann man besser lösen. Das ist handwerklich schlecht gemacht, meine ich.
Wow, und die Kosten sind immer höher gegangen in den letzten Jahren, wenn ich dich richtig verstehe.
Die sind erst über dieses Kreditprogramm sind die entstanden. Also vorher hat es die gar nicht gegeben, weil die KfW hat früher also ganz einfache Nachweise gefordert. Jetzt müssen wir aber Nachweise darüber erbringen, wie wird das Material auf die Baustelle gebracht, was für Transportwege habt, gibt es Recyclingmaterial, hat es Schadstoffe und. Diese Themen spielen auf einmal eine Rolle. Ist das Material von anderen zu trennen? Wie ist das später zu entsorgen? Sind die Entsorgungskosten überschaubar? Und da gibt es so ein Punktesystem. Wenn ich das nicht einhalte, bekomme ich diesen Kredit nicht. Also das ist, in der Sache ist es ja richtig. Wir sollen ja, es geht ja darum, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Aber es ist eben in der Umsetzung, es ist wahnsinnig aufwendig und problematisch. Darüber hinaus ist es so, wir haben Brandschutzsachverständige, wir haben jede Abnahme wird von einem Sonderfachmann gemacht. Also der TÜV nimmt die elektrischen Anlagen ab und zwar für relativ kleine Projekte. Und für alle möglichen Dinge gibt es einzelne Sonderfachleute, die die Abnahmen machen. Und das ist nicht mehr korrekt. Ich glaube, wenn wir über Kosteneinsparungen nachdenken, dann müssen wir in diesem Bereich ganz besonders eben angreifen. Als ich anfing zu arbeiten, und das ist ja jetzt auch etwas mehr als 30 Jahre her, da lagen die Baunebenkosten vielleicht bei 10-12%. Aber ich glaube, wenn man das schlauer anstellt, dann kann man sicher Kosteneinsparungen von 10-15% erreichen. Und dann muss man nicht sich drüber Gedanken machen, ob ich standardisiert baue oder sowas. Ne?
Ja, absolut. Aber Wahnsinn, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen. Die Welt, die sich verändert, die Arbeitswelt, die sich verändert, die Baukosten, die Kreditkosten, die sich verändern und dann natürlich das große Thema Nachhaltigkeit. Das finde ich super spannend, Georg, in Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich gelesen, mit Stichwort Nachhaltigkeit, dass die Herstellung und Verarbeitung von Baustoffen weltweit 40% der Treibhausemissionen ausmachen und dass es wirklich ein Riesenhebel ist, wenn man alleine in Sachen Bau einsparen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir zunächst erstmal den Materialeinsatz minimieren müssen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir mit weniger Material denselben Effekt erreichen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also viel, viel einfacher vielleicht auch bauen. Und da würde ich auch in Teilbereichen auch den Holzbau kritisch sehen, der ja von vielen so favorisiert wird als Standardlösung des nachhaltigen Bauens. Es ist eine interessante Bauweise, aber wenn wir daran denken, dass wir ja kein Vollholz verbauen, sondern häufig Holzwerkstoffe, die ja auch mit Energie erst zu dem gemacht werden, also zu Plattenmaterialien oder Ähnlichem, was wir dann verbauen, dann wird mir dann schon ganz anders. Ich glaube, man muss sich drüber Gedanken machen, wie wir einfach weniger Material und Recyclingmaterial verwenden können, wie wir Material, das auch nicht als Einwegmaterial überhaupt nicht zu entsorgen ist, verwenden. Solche Themen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und da würde ich mich nicht so unbedingt auf den Holzbau so festlegen, ne, wie viele das tun.
Sondern welche Lösung siehst du?
Ich glaube, dass man durchaus andere Materialien, also auch im Massivbau, durchaus Lösungen finden kann. Und zwar hat das auch damit zu tun, dass das Bauen ja auch immer ein Problem der Fuge ist. Je mehr Bauteile und Bauteilschichten ich habe, umso mehr Fugen und bauphysikalische Vorgänge habe ich in diesen Wandaufbauten. Bei Massivbauten habe ich das nicht. Wenn ich monolithisch baue, kann das eben durchaus sinnvoll sein. Hier in Süddeutschland ist das ja durchaus gang und gäbe, dass man verputzte Ziegelbauten hat. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, wenn man das perfektioniert und einfacher macht, dann ist das nicht schlecht.
Wow, sehr, sehr spannend. Georg, du hast einen Begriff benutzt, die europäische Stadt. Was ist die europäische Stadt?
Das ist eigentlich so ein fester Begriff aus dem für die Städte des 19. Jahrhunderts. Also, dass man Wohnen und Arbeiten zueinander gebracht hat. Das muss man sich so vorstellen, also klassisch, wenn wir jetzt mal bezogen auf Berlin drüber nachdenken, dann ist ja durch die Industrialisierung hat sich dort eben der Städtebau ja total verändert. Also eigentlich, was den Wohnungsbau angeht, waren das ähnliche Verhältnisse wie heute. Wir haben ja auch einen riesigen Wohnungsbedarf, also gerade in den Städten. Also Berlin hat sich, da hat sich die Einwohnerzahl innerhalb von 25 Jahren immer verdoppelt. Das heißt von 1850 bis 1875 von 450.000 auf 900.000, von 1875 bis 1900 sind das dann 1,8 Millionen gewesen. Und der Wohnungsbedarf war irre groß. Und dann hat man diesen Berliner Block erfunden, die Blockrandbebauung. Das war übrigens auch eine Sache, die von Investoren gemacht wurde. Also diese ganzen Gründerzeitbauten, die wir heute auch wunderbar finden, die ist dort, diese Gründerzeitarchitektur entstanden. Und zwar waren das dann mehrere Höfe hintereinander. Im Vorderhaus hat das Bürgertum gewohnt und in den Höfen dahinter eben dann die angestellten Arbeiter. Und dort waren auch Werkstätten untergebracht. Aber es waren natürlich prekäre Wohnverhältnisse. Und aber so ein Block war auch eine soziale Durchmischung. Das hat auch die Gesellschaft wieder gespiegelt. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann gesagt, wir müssen diese Wohnverhältnisse verändern. Also wo die Leute krank wurden und weil nicht genügend Sonnenlicht waren. Und das wollte man eben ändern. Und da hat sich dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg was ganz anderes ergeben. Man hat den Wohnungsbau eben reformiert und hat daraus nach dem Ersten Weltkrieg dann hat so typische Zeilenbauten gemacht. Es ging darum, also nur die Funktionen des Wohnens nach vorne zu bringen und das zu trennen dann, das Wohnen und Arbeiten, weil man gesagt hat, das passt nicht zusammen. Also der Begriff Wohnmaschine ist auch übrigens entstanden, weil der Funktionalismus dort oder die Funktion im Vordergrund stand, dass man perfekt wohnen kann, Belichtung, Besonnung und auf kleinstem Raum eben auch orientiert an manchmal auch an dem Schiffsmotiv, ne, an so einer Kajüte, ne, da auf kleinstem Raum eben die Möblierung ermöglicht hat. Ne. Also das war so dann das Ergebnis des Wohnungsbaus und die Entzerrung der Funktion eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber im 19. Jahrhundert gab es eine ganz andere Durchmischung. Und das ist wieder etwas, worüber wir nachdenken müssen. Ich glaube, wir müssen zusehen, dass unsere heutigen Städte eben Wohnen und Arbeiten parallel eben auch ermöglichen. Und das heißt aber auch, dass der öffentliche Raum anders aussehen muss. Das finde ich ist eben ganz wichtig. Und da stehen unsere Städte vor unglaublichen Herausforderungen.
Was bedeutet das konkret? Was passiert beispielsweise jetzt als erstes mit den ganzen Bürotowern, die wir haben, wo du ja auch schon beschrieben hast, die Menschen gehen nicht mehr ins Büro oder nur noch ein paar Tage in der Woche, aber wir haben unglaubliche Leerstände. Was passiert damit? Kann man die umfunktionieren in Wohnhäuser?
Teilweise ja. Wir haben ja hier in München ja auch die Überlegung zu Zwischennutzung, gerade bei den Kaufhäusern. Ich glaube, hier nicht weit von hier ist das ja auch so, bei diesen großen Kaufhäusern, die nun leer stehen, dass man nicht genau weiß, was man damit machen kann. Und jetzt sagt also, wir suchen mal Zwischennutzung, ob das nun kulturelle Dinge sind oder soziale Funktionen. Versuchen wir das mal dort unterzubringen. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und da sehe ich aber auch eine gewisse Chance. Ich glaube, es gibt keine Patentrezepte. Aber so einfach, so ein Gebäude aufzugeben, das ist, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Da steckt so viele graue Energie auch drin, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ob man da nicht bessere Lösungen findet. Und aber um jeden Preis ist das natürlich auch nicht machbar. Manchmal muss man sich einfach von Gebäuden trennen. Aber das ist das, was ich am Eingang sagte. Wir können uns heute eigentlich das gar nicht mehr erlauben, eben so Monofunktionen, ne, zu realisieren. Wir müssen eigentlich flexiblere Gebäude kreieren, beziehungsweise wir müssen versuchen, eben auch andere Nutzungen in diesen Gebäuden unterzubringen. Aber nochmal zurück, ich glaube, etwas muss man sich ja auch klar machen. Die gewerblichen Flächen, also gerade im Einzelhandel, gehen ja auch sehr zurück. Und die liegen vorwiegend in den Erdgeschosszonen, gar nicht in den Obergeschossen. Das ist auch für die Investoren viel interessanter, weil die Mieten im Erdgeschoss in der Regel 3-4 Mal so hoch sind wie in den darüber liegenden Geschossen. Und dann wird es natürlich häufig so sein, dass man sagt, ja, im Erdgeschoss habe ich eine gewerbliche Nutzung und darüber, das lasse ich einfach leer stehen. Das ist dann auch in Ordnung. Das können wir uns heute gar nicht mehr erlauben. Und aber wir können im Erdgeschoss ohne weiteres keine Wohnnutzung mehr unterbringen, weil unsere Städte, unsere öffentlichen Räume sind ja eher dazu gedacht, quasi das Kaufen zu optimieren, ne? Das Kaufen, Verkaufen, das Schlendern, die draußen zu sitzen, die Gastronomie zu nutzen, das hängt ja sehr an diesen Funktionen. Und wir müssen uns, glaube ich, in Zukunft darüber Gedanken machen, wie wir diesen öffentlichen Raum besser gestalten oder anders gestalten. Also nicht mehr unbedingt Fußgängerzonen um jeden Preis. Das glaube ich, das ist auch gar nicht notwendig. Sondern wir müssen eben auch darüber Gedanken machen, können wir den öffentlichen Raum auch so umgestalten, dass Wohnungsbau auch in den Erdgeschosszonen möglich ist. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, und das ist jetzt eine ganz unangenehme Frage für die Städte und auch für die Eigentümer und Investoren, muss ich nicht dafür sorgen, dass sich der Einzelhandel in einem bestimmten Bereich konzentriert und außen herum sich eben ein anderer Wohnungsbau anlagert. Es kann natürlich eine Abstimmung mit den Füßen geben. Das heißt also, man kann sagen, ja, dann verwahrlost die Stadt in eine gewisse Zeit und dann ist der Leidensdruck so groß, dass ich es irgendwann mal umnutze. Oder ich sage, nein, ich plane es. Wenn ich es plane, habe ich natürlich Auseinandersetzung ohne Ende mit den Hauseigentümern und, weil alle wollen natürlich ein größeres Stück von dem Kuchen haben, das heißt von den hohen Mieten, die ich mit dem Einzelhandel generieren kann, ist ja klar. Ne? Aber das wird eine spannende Herausforderung sein. Aber ich glaube, der öffentliche Raum in den Städten, der sollte sowieso anders gedacht werden. Ich bin da sehr unglücklich drüber, wie es im Augenblick läuft, weil das ist auch so ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn du auf die Straßen guckst, dann siehst du ja eine Trennung in Fahrradfahrer, die ihre roten oder grünen oder wie auch immer gemarkerten Streifen haben, die Bereiche für die Fußgänger, die Autofahrer. Und alles ist streng voneinander getrennt. Und das wird manchmal so unglaublich kompliziert und jeder verteidigt seine Fläche. Das ist manchmal grotesk. Also ich fahre morgens immer Fahrrad und so eine Stunde sehr früh um 6 oder so. Und wenn ich dann nicht auf dem Fahrradweg fahre und auf der Straße fahre, weil das eben angenehmer ist, dann kommt mindestens 1-2 Mal in der Woche jemand vorbei, kurbelt ein Autofahrer, der die Seitenscheibe herunterlässt und mir dann zu verstehen gibt, dass ich da auf der Straße nichts zu suchen habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das mal umdenken. Ich kann natürlich alles trennen. Das ist ja so, wie gesagt, auch so dieses Spiegelbild der Gesellschaft. Jede Gruppe will ja sichtbar werden. Wir reden ja über alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, die für sich sichtbar gemacht werden sollen und wollen. Ich denke andersrum. Also das ist eher so ein humanistisches Ideal, dass wir sagen, was verbindet uns? Und mehr Rücksichtnahme wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht ist das alles nur eine Frage des Tempos. Wenn ich quasi Autos in der Stadt habe, die elektrisch betrieben werden und die eben langsam fahren und sich eben und gezwungen sind, auf Fußgänger und Fahrradfahrer Rücksicht zu nehmen, dann brauche ich diese ganze Trennung nicht. Da habe ich viel mehr Chancen, in der Stadt eben auch gestalterisch andere Wege zu gehen und den Freiraum eben anders zu gestalten. Ich glaube, das wäre eher so mein Ideal, dass man sagt, also dann haben wir auch andere Chancen, die Städte zu begrünen.
Das heißt, du würdest es auflösen. Hier ist die Straße für die Autofahrer, hier ist der Radweg, hier ist der Fußweg, hier fährt die Tram oder was auch immer, sondern jeder soll seinen Weg finden, wie er da ist.
Genau, also wir müssen doch mehr Verantwortung übernehmen. Es geht doch darum, es geht ja nicht darum, die Menschen auseinander zu dividieren, sondern es geht doch viel mehr darum, dass wir lernen, mehr Rücksicht zu nehmen. Also man kann, das ist ein wunderbares Beispiel, ist ja in öffentlichen Räumen, wie viele Arten von WCs wir jetzt bauen müssen für Menschen mit Behinderung, mit Handicaps, für Männer, für Frauen, für Diverse und. Also man kann ja auch das andere Prinzip wählen und sagen, nein, wir haben nur eine Art von sanitären Einrichtungen und die ist für alle da.
Also eher verbindend als Trend.
Ja, ich glaube, das ist schade. Also wir sollten vielleicht nicht so sehr das betonen, was uns voneinander trennt, sondern eher das, was uns miteinander verbindet. Das ist aber so eine gesellschaftliche oder so eine philosophische Grundhaltung. Das ist, aber augenscheinlich ist das eher gewollt, ne? Dass jede Gruppe, ne? Das hat ja was mit Identität auch zu tun, ne? Als solche eben auch wahrgenommen wird. Aber ob das so sein muss, mir ist das eigentlich relativ egal, muss ich sagen, mir ist der Mensch wichtig.
Spannender Gedanke. Aber wenn wir das Big Picture mal machen, brauchen wir überhaupt noch Städte? Ich meine, die Welt hat sich verändert. Die Natur ist für Menschen immer wichtiger. Man muss heute nicht mehr in der Stadt wohnen, weil der Arbeitsplatz in der Nähe ist, sondern man kann zwei-, dreimal die Woche oder im Monat in die Stadt kommen und kann in den Bergen wohnen, man kann am See wohnen. Warum müssen Menschen überhaupt in Städten wohnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung, die es dort im Augenblick gibt. Also wir hatten ja große Probleme in den ländlichen Regionen und in dieser Nach-Corona-Zeit hat sich das ja so ein bisschen verändert. Es gibt ja jetzt auch ganz spannende Projekte. Ich habe gerade heute unterwegs auf der Fahrt hierher über ein Projekt in Brandenburg gelesen, wo Menschen sich eben aufs Land, ne, hinausbegeben und dort wohnen und ihr kleines Dorf bauen. Und zwar aus dem Grund, den du genannt hast, dass sie eben auch von dort arbeiten können. Das können aber nicht alle. Und das muss man ja auch wirklich sagen. Bei uns ist die Infrastruktur ja teilweise so marode, dass das auch gar nicht möglich ist. Wir haben kein Internet. Das heißt, ich bin häufig in bestimmten Bereichen in Brandenburg unterwegs. Und da gibt es keinen Empfang, da habe ich kein Internet, da habe ich noch nicht mal ein Telefon. Also wie soll das gehen? Also da haben wir erstmal unsere Hausaufgaben zu machen und die Defizite zu beseitigen, dann ist das sicher auch machbar. Und das ganze Thema Mobilität und öffentlicher Personennahverkehr, wie stellen wir uns das überhaupt vor? Auf dem Lande sind die Menschen auf diesen Individualverkehr angewiesen. Und das wird ja nicht gerade einfacher dadurch, ne, dass wir jetzt eben auch die Preise für den Kraftstoff erhöhen und die Energiewende bzw. die Mobilitätswende hin zur Elektromobilität ja nicht auch gerade dadurch fördern, dass wir eben jetzt die Unterstützung beim Kauf eben zurückschrauben. Also das sind so Themen, da muss man sich mal klar positionieren und sagen, was wollen wir überhaupt? Denn eins ist natürlich auch wichtig, wenn wir uns dieses ganze Thema Wohnungsbau anschauen, da schlummern ja Potenziale, die wir noch gar nicht kennen. Denn wir sagen, wir wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr haben. Tatsächlich ist es aber so, dass wir auch Leerstände haben im Augenblick zwischen 1,5 Millionen und 1,7 Millionen Wohnungen.
Leerstände an Wohnungen?
Leerstände an Wohnungen. Also das ist, wir haben die Wohnungen nur nicht an den Bereichen, wo wir sie brauchen. Wir wollen die ja alle in den Städten haben. Aber wenn ich speziell an Sachsen, Sachsen-Anhalt so denke, da gibt es große Leerstände. Man wird sich dort auch, man wird diese Leerstände auch beseitigen müssen, weil die Nachfrage nicht da ist. Und das können wir uns eigentlich überhaupt nicht erlauben. Das ist eine unmögliche Sache. Wir wollen denken darüber nach, dass wir im Umkreis der Städte auf der grünen Wiese, so hat es der Kanzler ja vorgeschlagen, neue Wohnungen bauen, haben dort aber gar keine Infrastruktur. Wir haben keine Schulen, keine Straßen. Das wird die Kommunen ja vor zusätzliche Belastungen eben stellen. Und gleichzeitig, ne, werden wir in den ländlichen Regionen Wohnraum vernichten müssen, weil der dort nicht nachgefragt ist. Also da klafft was auseinander, was wir nicht zusammenbringen können. Und da finde ich, hast du total recht, da muss man sich einfach drüber Gedanken machen, wie können wir dort eben Infrastruktur verbessern, wie können wir dort Arbeitsbedingungen verbessern, wie können wir den öffentlichen Personennahverkehr dort verbessern, wie können wir das attraktiver gestalten. Wir haben dort ja die Infrastruktur, die müssen wir nicht erst bauen. Und das finde ich, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das verlieren wir total aus den Augen.
Ja, spannend auch natürlich mit Blick auf Nachhaltigkeit, wenn wir da nochmal auf die Zahlen schauen, dass die Baubranche und wenn du von Vernichtung von Wohnungen und Häusern und Büros redest, dass das 40% der weltweiten Emissionen ausmacht. Und was das für ein Beitrag zum Klimaschutz ist, wenn man keinen Wohnraum vernichtet.
So ist es. Also gerade in den strukturschwachen Gebieten müssen wir uns dann darüber Gedanken machen, wie können wir dort Arbeitsplätze schaffen, wie können wir das so attraktiv gestalten, dass die Leute dorthin gehen. Das ist, glaube ich, viel einfacher auf lange Sicht hin, als zu sagen, wir werden jetzt Trabantenstädte bauen und quasi dieselben Fehler machen, die wir über Jahre hinweg gemacht haben. Also ich denke an die 70er Jahre, da sind ja solche Stadtteile wie Stalshoop in Hamburg und ähnliche entstanden, mit denen wir dann im Nachhinein große Probleme hatten, weil eben eine soziale Schicht eben sehr kompakt und konzentriert an einem Ort dann Wohnungen fand. Und da haben wir ja unglaubliche gesellschaftliche Probleme bekommen. Und solche Themen sollten wir nicht nochmal aufkochen, sondern sollten uns wirklich mal über neue Formen des Wohnens Gedanken machen. Da würde ich auch mal sagen, dass man eben sich diese Frage stellen muss, ob ein Einfamilienhaus und dieses Einfamilienhausgebiet, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Das ist ja auch eine Wohnform, die erst im letzten Jahrhundert, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Vorher gab es sowas ja gar nicht. Ne?
Ist es noch zeitgemäß, Georg?
Nein, ich glaube in dieser Form nicht. Der Flächenverbrauch ist einfach zu groß und als städtische Wohnform überhaupt nicht. Aber das ist auch wirklich ein großes Problem, Tom. Die, wenn neue Baugebiete erschlossen werden, gerade in stadtnahen Bereichen, dann ist es so, dass die Kommunen diese Erschließung nicht selbst übernehmen, sondern das häufig an Erschließungsträger weitergeben, die dann die Grundstücke verkaufen. Und die sehen das natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und sagen, was ist am meisten nachgefragt, ne? Und entsprechend reagieren die. So, und wer immer nur dasselbe bestellt, bekommt auch immer nur dasselbe. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn die Banken eben, häufig sind Banken übrigens Erschließungsträger, die Sparkassen, die regionalen orientiert sind, die sind dann, haben dann Immobilienabteilungen, die die Erschließung machen, und die verkaufen natürlich wunderbar ihre Einfamilienhäuser. Und finanzieren die auch und. Die haben ja ganz klares Interesse. Die haben aber kein, also nicht im gesellschaftlichen Sinne das Interesse, die Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu leiten. Das ist ja, da gehen die Dinge total auseinander. Und gerade das Baurecht ist bei uns ja nicht so sehr einfach. Auch übrigens ein sehr, sehr großes Problem.
Aber glaubst du, dass das durchzusetzen ist, diese Message, dass man den Menschen sagt, Eigenheim, ein Familienhaus ist nicht mehr zeitgemäß, ist das nicht für viele, viele einfach der größte Traum, einmal im Leben ein eigenes Haus zu bauen, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Träumen und dann am Ende nach dem, was dann auch noch möglich ist, wenn man gesehen hat, was es alles kostet.
Genau, das Letzte ist, glaube ich, das größte Problem, Tom. Dass am Ende muss das alles finanzierbar sein. Und ich glaube, es geht darum, interessante Wohnformen zu finden, die eben ähnliche Qualitäten haben wie das Einfamilienhaus. Und da geht es auch um Dichte. Also dieses Einfamilienhaus hat ja einen Flächenbedarf, der ungeheuer ist. Und was finden wir so nett? Wir finden das nett, was wir in den Altstädten finden. Das enge Zusammenwohnen, wo es relativ kleine Grundstücke gibt, aber sehr urban und ähnliches. Das ist ja das, was wir toll finden. Wir finden es super, wenn wir nach Italien fahren und uns die Innenstädte angucken, wie die Dichte der Innenstädte und die Plätze, die Platzabfolgen und ähnliches. Aber was machen wir? Genau das Gegenteil. Unsere Einfamilienhausgebiete, die haben ja nichts Urbanes. Die fallen ja auseinander. Da gibt es keine Flächen, da gibt es nur Bewegungsräume, Straßen, durch die ich eben fahre. Mehr gibt es ja nicht. Und die Nachbarschaft funktioniert nur, solange die Kinder klein sind und man also gemeinsame Interessen hat. Und dann, wenn die aus dem Haus sind, dann fällt das auch auseinander. Also das funktioniert, glaube ich, auch nur begrenzt. Ich glaube, da macht man sich was vor. Entscheidend ist, dass wir Wohnformen finden, die eine Alternative darstellen. Und das hat auch was mit Kreativität zu tun. Das ist auch unsere Aufgabe als Architekten, dort interessante Lösungen anzubieten. Aber da müssen auch die Kommunen mitspielen. Die übergeordnete Planung, also Bauleitplanung nennen wir das ja, das ist Sache der Kommunen und der Politik. Das ist eine ganz klare Sache der Politik auch, die das in den Kommunen entscheidet. Ne?
Hast du das Gefühl, dass diese Diskussion schon geführt wird?
Sehr, sehr eingeschränkt, sehr, sehr eingeschränkt. Also da fehlt ja auch die Kontinuität. Wenn man sich die Kommunen anguckt, da gibt es nach den Wahlen immer Wechsel, dann sortiert sich das eben neu und dann gibt es auch andere Vorstellungen. Ja. Da stoßen auch so Dogmen aneinander. Aber ich, auf der Fahrt hierher erinnerte ich mich an so eine Diskussion, da war ich eingeladen in Göttingen. Und da war Boris Palmer, noch OB in Tübingen, der war ebenso, also mein Nachbar, wenn man so will, auf dem Podium. Und der sagte dann, also wisst ihr, diese Diskussion um die Stadt und Gestalt der Stadt, das interessiert mich gar nicht. Mir geht's nur um Wärmeschutz. Das heißt also, ich packe die Gebäude ein, egal wie die aussehen. Also entscheidend ist, dass die wenig Energie verbrauchen. Und das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Ne? Also wenn man so eine Sache überbetont und alles andere fällt hinten runter, das kann ja keine Lösung für unsere Städte sein. Also die müssen ja auch nochmal lebenswert sein.
Ja, absolut. Aber man hat wirklich das Gefühl, die Diskussion um Wärmepumpen dominiert alles und das große Ganze, das Big Picture wird gar nicht gesehen. Du hast den Kanzler zitiert, 400.000 Wohnungen möchte er pro Jahr bauen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch hier heute gerade nochmal die aktuellen Zahlen gesehen und da haben Konjunkturforscher gesagt, dass in diesem Jahr in 2024 aller Voraussicht nach nur 177.000 neue Wohnungen gebaut werden und das ein beinahe historischer Tiefstand ist. Was bedeutet das im Big Picture? Wo geht die Entwicklung hin, wenn weniger Häuser gebaut werden, weniger Wohnungen gebaut werden? Kann man daraus schließen, werden die Mieten explodieren, oder?
Ja, das ist so und das ist ja das, was wir im Augenblick beobachten. Es ist so, selbst in kleineren und mittleren Städten ist es so, dass die Mieten wirklich explodieren. Und das ist natürlich eine ganz tragische Entwicklung, weil speziell in städtischen Bereichen natürlich diese städtischen Bereiche werden sich sozial neu sortieren. Wer kann sich das denn überhaupt dann so erlauben? Das muss man ja auch mal sagen. Die Wohnungen werden ja dadurch nicht unbedingt besser. Die werden nur teurer. Ne? Das muss man ja sagen. Das ist ja, der Standard wird ja nicht erhöht dadurch. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir da zu anderen Lösungen kommen. Also die Politik muss da andere Rahmenbedingungen setzen. Das ist einfach so. Und das ist eine unglaubliche Schwierigkeit. Darüber macht sich, glaube ich, niemand Gedanken. Wir haben zwei Ebenen im Baurecht. Das ist das übergeordnete Planungsrecht. Das ist das, was das Baugesetzbuch hergibt. Das ist quasi alles das, was für die Bauleitplanung wichtig ist. Das macht der Bund. Das ist also so, die Bundesbauministerin, ne, ist dafür zuständig und die hat ja auch jetzt etwas dazu getan, beispielsweise, dass wir in den Innenstädten auch mehr Wohnungsbau machen können und hat dafür eben auch, ist dabei eben die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Ansonsten bei der Umsetzung der realen Planungsaufgaben, da haben wir eben unsere Landesbauordnung und davon haben wir 16 Stück. Und die sind nicht alle gleich.
In jedem Bundesland eine.
Ja. Das heißt also, das ist ja auch sehr kritisch zu sehen, zu sagen, also jetzt standardisieren wir mal das Bauen. Wir haben jetzt einen Gebäudetyp, den bauen wir in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern. Das ist, geht alles wunderbar. Da fragen Sie mal die Fertighaushersteller. Die können davon ein Lied singen. Denn sie müssen für jedes Bundesland eben auch die Ausführung anpassen, weil die Anforderungen anders sind.
Wenn du nochmal auf die Städte schaust und die Vision, deine Vision von der Zukunft der Städte, glaubst du, dass die Innenstädte sterben?
Nein, das glaube ich nicht. Wir werden eine andere Nutzung, einen anderen Nutzungsmix haben. Das heißt also, wir werden insbesondere dort im Einzelhandel, da werden wir Geschäfte dort haben, die sehr regionale Produkte haben, saisonale Produkte anbieten, Produkte mit hohem Beratungsbedarf. Das heißt also solche Dinge. Ich glaube auch im Luxussegment wird es eine entsprechende Nachfrage geben, weil es einfach auch ein anderes Kaufserlebnis ist, als wenn ich vor meinem Computer sitze und ankreuze, was ich dann eben haben möchte. Also solche Dinge, glaube ich, die wird es immer geben. Es wird auch Gastronomie dort geben. Aber wir müssen dann eben auch sagen, der öffentliche Raum ist immer mit diesen Nutzungen zu denken. Und darüber hinaus wird es natürlich auch so sein, dass Kultur soziale Einrichtungen und. Die werden natürlich auch ihren Platz haben in der zukünftigen Stadt. Aber wir werden auch Wohnen in die Stadt bringen müssen. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das intelligenter hinkriegen. Und wie gesagt, da muss man dann auch sagen, wir müssen den öffentlichen Raum umgestalten. Und da müssen die Kommunen auch Geld in die Hand nehmen, das sie wahrscheinlich gar nicht haben. Und auch den Mut aufbringen, das zu tun. Also nur zu sagen, jetzt schaffen wir Verweiloasen, ist ja auch, ne? Wir haben das ja erlebt in der Friedrichstraße in Berlin, dass man dann so Sitzlandschaften dort aufbaut. Das bringt uns auch nicht weiter. Also verweilen, ohne dass ich dort irgendwie auch eine Nutzung dahinter sehe, die eben das begleitet, also Gastronomie oder eine schöne Aussicht oder wie auch immer. Das funktioniert nicht. Ich muss das komplexer denken, glaube ich.
Es gibt also super viel zu tun, aber Georg, die Frage, wer soll das alles bauen, wer soll das alles umbauen? Wenn man im Moment die Nachrichten liest, überall heißt es ja, Companies gehen pleite, es gibt mehr Großinsolvenzen als jemals zuvor, immer mehr Bauträger gehen insolvent. Warum ist das so, wenn so viel Bedarf da ist an Neudenken, Neuplanen, Neubauen? Warum gehen so viele dann pleite im Moment?
Also ich glaube, es gehen so viele pleite, weil die bisherigen Muster, die Nutzungsmuster nicht mehr funktionieren und man sich nicht rechtzeitig auf die neuen Bedingungen eingestellt hat. Das heißt also, wir müssen auch eine Chance sehen in dieser Zeit, in der eben diese traditionellen Nutzungen nicht mehr funktionieren. Oder wie gehen wir damit kreativ um? Und das ist bisher nicht passiert. Man hat immer geglaubt, es geht so weit, das wird schon so. Ne? Dieses Prinzip Hoffnung, ne, spielte da eine große Rolle. Und es ist ja auch schwierig. Also das kennt man ja auch übrigens aus anderen Branchen. Ne? Also wenn ich an die Medienlandschaft denke, viele Zeitungsverleger haben lange gedacht, dass es immer so weitergeht und die Gewinne immer super sind und wundern sich jetzt, dass es so eingebrochen ist. Und genauso das Prinzip kann man auch auf die Bauindustrie da übertragen, also auf die Investoren, die über Jahre hinweg gute Geschäfte gemacht haben und jetzt funktioniert es nicht. Und jetzt ist die Entwicklung eben wahnsinnig schnell gegangen und da spielt der Faktor Zeit eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe das ja eingangs gesagt, so ein Projektvorlauf, das sind 5, 6, 7 Jahre. Da hat noch keiner über Corona nachgedacht, über Homeoffice oder darüber, dass der Arbeitsminister sagt, also wir wollen jetzt das Recht auf Homeoffice gesetzlich festschreiben oder ähnliches. Das gab es gar nicht. So. Und damit müssen wir uns jetzt aber auseinandersetzen. Und daher haben wir, glaube ich, da rührt das Problem her, das wir im Augenblick haben, dass wir uns noch nicht auf die neuen Verhältnisse eingestellt haben. Also das ist eine spannende Situation. Was im Augenblick so ein bisschen schade ist, ist ja, dass wir so eine depressive Stimmung im Augenblick haben. Alle sind niedergeschlagen, weil die nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und das verstehe ich auch. Einige Entwicklungen machen mir ja auch echt Sorgen. Aber ich sehe da auch eine gewisse Chance. Also für uns Planer ist das natürlich eine unglaublich große Herausforderung, da Alternativen zu liefern. Aber ich glaube, in der Analyse dieser Probleme müssen die Kommunen eben auch und muss die Politik eben auch viel stärker, ne, sich mal klar machen, dass wir nach neuen Lösungen suchen müssen. Denn viele glauben ja noch immer, dass es mit dem Einzelhandel irgendwie weitergeht und mit den Büroflächen und so. Aber das ist das Reiten eines toten Pferds.
Wow. Und ich glaube, es wird natürlich immer schwieriger, jetzt überhaupt Projekte auch zu finanzieren, weil da kommen wir nochmal zu René Benko, jetzt alle gesehen haben, wow, selbst so ein Immobilienimperium kann irgendwann implodieren. 5 Milliarden Euro Schulden hat er aufgebaut über die Jahre, ja, und plötzlich insolvent. Und ich denke mal, viele Banken werden jetzt vermutlich noch genauer hinschauen bei der nächsten Kreditfinanzierung, oder?
Ja, also man könnte ja auch spitz bemerken, dass sie vielleicht im Vorfeld bei René Benko eben etwas besser hätten hinschauen müssen. Ich glaube, der Fremdkapitalanteil war dort auch relativ hoch. Also man hat den Leuten das Geld ja auch hinterhergetragen, als die Zinsen so niedrig waren. Das muss man ja auch mal sagen. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es auch eigentlich mal eine Überlegung, die Baugenehmigung für den Elbtower nur dann zu erteilen, wenn 60% der Flächen vermietet sind. Und bei der Baugenehmigung ist meines Wissens ein Fehler unterlaufen. Das heißt, ohne diese Auflage wurde die Baugenehmigung erteilt.
Wow. Warum? Weil man es unbedingt haben wollte?
Das ist jetzt Spekulation. Da möchte ich mich jetzt nicht dran beteiligen.
Dann lass uns bei den Fakten bleiben. Was heißt das für dich und dein Business, für Architekten? Ist das jetzt eine tolle Zeit oder ist es auch schwierig, neue Architekten zu bekommen, weil die sagen, wow, die Baubranche ist in der Krise, keiner baut mehr richtig, alle gehen pleite, ich mache lieber was ganz anderes, ich mache lieber ein anderes Business.
Also eigentlich würde ich mal sagen, sind das tolle Zeiten für uns, weil das ja große Herausforderungen sind und es gibt auch tolle Bauaufgaben, gar keine Frage. Aber das ist natürlich die eine Sache und das auf lange Sicht wird das wohl sicher so sein. Aber ganz konkret höre ich natürlich von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie eben große Probleme haben, weil Projekte, die geplant waren und deren Realisierung jetzt anstehen sollte, dass die gestoppt wurden. Einfach weil man nicht weiß, ne, wohin die Reise geht. Das ist einfach so.
Ja, und ich denke, es sind auch viele Investoren hängen geblieben, auch private Investoren, die investiert haben in Projekte, wo die Eigentumswohnung entstehen sollte, dass die plötzlich nicht mehr realisiert werden und die Sorge haben, dass sie überhaupt ihr Geld zurückkriegen.
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also der Eigenheimbau, ne, und die Nachfrage nach Eigentumswohnung, die ist ja total weggebrochen. Also die ist gleich null, kann man sagen. Also weil das ist für den normalen Arbeitnehmer auch nicht mehr finanzierbar. Finden wir auch ganz interessant. Also wir haben ja in unserem Bereich der Auftraggeber auch Menschen aus den Banken, die auch Erschließungsträger sind und die bis vor ein, zwei Jahren eben genügend Leute auf der Warteliste hatten, die unbedingt ein Grundstück für ein Einfamilienhaus haben wollten. Und die haben das jetzt zurückgegeben und haben den Bau ihres Einfamilienhauses aufgegeben. Und das bringt natürlich auch die Banken in Schwierigkeiten, weil die in diese Erschließung der Flächen natürlich viel Geld gesteckt haben und das refinanziert sich jetzt nicht. Und die müssen sich jetzt darüber Gedanken machen, wie sie ihre Flächen loswerden. Schwierige Situation. Also es gibt viele Einfamilienhausbauer, potenzielle zumindest, die ihre Grundstücke zurückgegeben haben und denen das nicht mehr hinbekommen. Ne?
Wow, super spannende Entwicklung. Goldman Sachs hat eine Studie gemacht, wonach sie sagen, dass diese Immobilienkrise den nächsten globalen Crash auslösen könnte, à la Lehman Brothers, den wir 2008, 2009 hatten, weil natürlich diese Leerstände der Büroflächen, 100 Millionen Quadratmeter leerstehende Büroflächen in New York, hier in überall auf der Welt leerstehende Büroflächen, Bauprojekte, die nicht mehr realisiert werden, Bankkredite, die platzen, auch Banken, die dadurch in Schwierigkeiten kommen, Immobilienträger, die ja auch miterleben, dass ihre Immobilien plötzlich abgewertet werden, dass sie gar nicht mehr so hohe Kredite kriegen, weil etwas, was gerade noch so und so viel Millionen wert war, plötzlich eine ganz andere neue Bewertung.
Ja, die ganzen Beleihungswerte stimmen ja nicht mehr. Die Banken gehen ja auf einmal viel größere Risiken, weil sie bisher ja mit ganz anderen Beleihungswerten gerechnet haben. Also das ist ein großes Problem auch für die Banken. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr richtig. Also insofern kann das nur deren Interesse sein, dort auch andere Entwicklungen oder zukunftsfähige Entwicklungen in Gang zu setzen. Also ich glaube, wir müssen uns in der Politik, in den Kommunen auch Gedanken machen, wie können wir die Rahmenbedingungen ändern, auch in den Ländern. Baurecht hat ja auch was mit den Ländern zu tun, wie ich dargestellt habe. Wir müssen die Rahmenbedingungen einfach mal wieder glatt ziehen und sagen, wie können wir Potenziale heben, die wir bereits haben, wie diesen Wohnungsleerstand? Wie müssen wir beispielsweise unsere Infrastruktur verbessern und, und? Das ist eine sehr komplexe Aufgabe Und die ist auch, da gibt es keine allgemeinen Rezepte. Die wird auch immer von der regionalen Situation abhängig sein. Aber das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Und ich weiß gar nicht, ob die Politik ob das der Politik so klar ist, vor welcher Herausforderung wir dort stehen.
Wahnsinn. Georg, lass uns bitte mal über deine Karriere reden und wie du dazu gekommen bist, warum du Architekt werden wolltest unbedingt. Du bist in der Nähe von Lüneburg geboren und hast dann in Hannover Architektur studiert an der Leibniz-Universität. War das für dich immer schon ein Traum, dass du immer Architekt werden wolltest?
Nein, war es nicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, sieht das alles relativ schlüssig aus. Aber ich komme ja aus einer ländlichen Region, aus einem 200-Einwohner-Heideldorf. Und da war es eher so, dass ich eher gedacht habe, ich würde Biologie studieren oder Tierarzt werden oder Ähnliches. Aber irgendwie habe ich zuerst Bauingenieurwesen studiert. Und das war dann doch nicht so das Richtige, weil das so technisch ausgerichtet war. Und dann habe ich mir Architektur angeguckt. Und das war genau das Richtige. So bin ich dort gelandet und habe dann relativ früh eben auch in unterschiedlichen Instituten der Hochschule gearbeitet und hatte eben auch teilweise sehr, sehr gute Lehrer, die eben dann eben auch mein, sag mal, dieses Leben so geprägt haben.
Georg, was bei dir spannend ist, dass du nicht nur dein eigenes Büro gemacht hast, sondern eben auch an der Hochschule gelehrt hast als Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim und Göttingen und in Vancouver warst du.
Ja, das war eine ganz wichtige Sache in der Ausrichtung unserer Hochschule. Wir haben immer Kontakte ins Ausland gesucht, weil wir das wichtig finden für die Studierenden, dass sie eben diese Auslandserfahrung machen. Ich bin nach Vancouver gegangen, habe dann immer so 8 bis 10 Studierende mitgenommen und wir haben dort gemeinsam mit den Kollegen in Vancouver am BCIT Seminare gemacht und gemeinsame Projekte gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur fachlich ist das interessant, weil es ist natürlich auch so, dass die Studierenden sich eben auch persönlich weiterentwickeln, wenn die ins Ausland gehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Hat auch so ein bisschen so vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung eine Rolle gespielt. Weil bei mir war es ja so, dass ich während des Studiums nicht ins Ausland gegangen bin, aber die Anfänge meiner beruflichen Arbeit, die lagen im Ausland. Ich glaube, die ersten 8 Jahre meiner Tätigkeit, ich bin ja gleich nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen, mehr oder weniger, lagen im Ausland. Also, dass ich mit einem Partner zusammen ein Büro gegründet habe, beziehungsweise mit ihm dann zusammen im Ausland Projekt hat, also viel in London gearbeitet habe, Barcelona, in der Schweiz und so weiter.
War es immer deine Karrierestrategie zu sagen, ich habe mein eigenes Büro oder ein Büro mit einem Partner zusammen, aber die Hochschule ist mir auch noch wichtig. Ist das Teil deiner Karrierestrategie gewesen oder warum hast du das gemacht?
Nein, also eine Strategie war das gar nicht. Also im Nachhinein sieht das immer so aus, als wenn das alles so sauber geplant ist, nicht? Dass man sagt, also Studium und erfolgreiches Studium, Hochschule, und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschungstätigkeit und dann so weiter. Und ich hatte ja früh auch Lehraufträge und Ähnliches. Nein, das habe ich eigentlich gar nicht so bewusst als das war keine bewusste Karriereplanung. Es war eigentlich eher das Lustprinzip, das dort eine Rolle gespielt hat. Ich finde, das ist ja auch die interessanteste Art der Weiterbildung, ne? So Lehre zu machen. Also besser geht's ja gar nicht. Ne? Also man lernt ja selbst jeden Tag Neues dazu. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Und eben auch der Kontakt zu jungen Leuten, das kommt ja auch dazu.
Was motiviert dich am meisten? Was ist das Schönste für dich in deinem Beruf? Ich stelle mir vor, das ist natürlich auch toll. Wir fragen uns ja alle, was ist Purpose in Life, Purpose in Business? Und ich meine, du kannst etwas bauen, du baust ein Gebäude und wenn nichts Dramatisches passiert, steht das Gebäude hunderte Jahre und du kannst immer vorbeifahren und sagen, ich habe es gebaut, ich habe es entworfen.
Ja, das ist, glaube ich, nicht nur das Bauen. Ich glaube, das ist auch das Arbeiten mit den Menschen und herauszufiltern, was für Bedürfnisse, Wünsche, Träume diese Menschen eben haben und das eben umzusetzen. Das ist, glaube ich, das Interessanteste daran. Also das auch zu treffen und das zu erspüren.
Was motiviert dich dabei am meisten?
Das eine ist sicher die Zufriedenheit der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube schon, das Umsetzen eben auch, sagen wir mal, vom ersten Strich, sagen wir nicht, der erste Strich ist nicht das Problem, der zweite. Mit dem zweiten Strich fangen die Probleme an.
Warum?
Ne? Ja, weil man sich darüber schon Gedanken machen muss, ne, wie der zum ersten passt. Und dann geht es eben darum, dass man eben aus diesem Strich wird irgendwann mal ein Gebäude und mit einem Hohlraum, mit Innenraum, aber auch mit einem Außenraum. Und ich gestalte den Außenraum und wie man ja nicht nur eben diese großen Aufgaben, sagen wir mal, vom städtebaulichen Aufgaben, wir machen ja auch bis in den Designbereich, kreieren wir eben die Innenausstattung von Räumen und das ist eben, dieses ganze Spektrum macht es eben interessant.
Ist es eine besondere Verantwortung, die du auch bei deiner Arbeit spürst, dass du eben weißt, dieses Gebäude steht eben über Jahrzehnte,
absolut,
besten Fall über 100 Jahre und das muss Menschen in 100 Jahren noch gefallen, ohne dass sich jemand hinstellt und sagt, oh Gott, was hat der Georg da gemacht?
Ja, absolut. Das spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle. Also da, glaube ich, haben wir auch einen ganz besonderen Anspruch. Nicht? Also, das ist ja nicht nur, sagen wir, unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit und, sondern Nachhaltigkeit auch im Hinblick auf Gestaltung und wie integriert sich das eben in unsere Umwelt. Also das sind so ganz wichtige Sachen, das ist das eine. Aber wir haben natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung im Hinblick auf wirtschaftliche Fragen, weil das ist natürlich in den Zeiten, in denen wir im Augenblick Projekte realisieren müssen, ist das natürlich wahnsinnig wichtig, beispielsweise Kostenrahmen auch einzuhalten. Das wäre unverantwortlich, Kostenrahmen nicht einzuhalten, weil das eben also existenzgefährdend wäre. Also das sind natürlich wichtige Sachen, über die wir uns Gedanken machen, nicht? Und wo wir eben auch versuchen, so sorgfältig wie möglich, ne, zu arbeiten.
Kann man sich als Architekt heute noch wirklich selbst verwirklichen und sich selbst ein Denkmal zu setzen? Ich komme nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs. Der Elbtower in Hamburg, der wird designt von Star-Architekt David Chipperfield. Kann man sich da noch ein eigenes Denkmal setzen oder ist der Anteil der Kompromisse so hoch und die Verantwortung so hoch, dass es nicht mehr geht?
Ich glaube, das geht gar nicht um das eigene Denkmal. Also wir haben durchaus Auftraggeber, die sagen, das ist für uns auch eine Marketing-Sache. Für uns ist es wichtig, also dieses Budget beispielsweise für die Fassade dieses Gebäudes, ne, das wird nochmal um 10 oder 20% erhöht, weil wir eben dort was Interessantes haben wollen, was eben auch, sag mal, für unsere Identität, Firmenidentität steht. Und das hat viel weniger dann mit den Architekten zu tun als mit den Auftraggebern. Ist im Übrigen aber auch ein Spiegelbild, ne, der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben ja so eine unglaubliche Individualisierung der Gesellschaft. Das heißt, früher bestanden die Städte, da haben wir, sagen wir mal, aus Stadtgewebe, aus relativ gleich artigen Gebäuden. Das heißt, der Gebäudetypusvergleich, das Materialvergleich, es gab nur eben unterschiedliche Spielarten und Monumenten. Das heißt, öffentlichen Bauten wie Rathäuser, Schulen und, Museen. Die waren auch noch mit einem Platz versehen, aber es gab Stadtgewebe und eben die Monumente, die die Stadt strukturiert haben und eben auch sich hervorgehoben haben. Das gibt's ja in dieser Form gar nicht mehr, weil jedes Gebäude, selbst wenn es eine Würstchenbude ist, soll jetzt ein Monument sein. Das heißt, also jeder will sich von dem anderen abheben. Wenn du dir die Hafen City in Hamburg anguckst, siehst du das ja. Das ist ja diese Perlenkette, die einzeln solitär bauten, also gar nicht aneinander gebaut, sondern im freistehenden Gebäude, die dann eben jeweils einen eigenen, ganz eigenen Charakter haben. Und jedes Gebäude will das andere übertreffen, wenn man so will, und an Eigenständigkeit. Das ist ja Ausdruck der Bauherren, die auch sagen, ich will mich aber von dem anderen unbedingt abheben. Das hat man früher ja nur noch ein bisschen über Ornamente und Schmuck an der Fassade gemacht. Jetzt, ne, hat man ja mit der Ausweitung von Materialien und Möglichkeiten hat man da ganz andere Chancen, sich abzuheben von anderen. So, das kann auch ziemlich unruhig werden, würde ich sagen, wenn man eben unterschiedliche Dinge nebeneinander hat. Ganz schlimm ist es ja in den Einfamilienhausgebieten, wo man eben das norddeutsche Fachwerkhaus neben der Villa aus dem mit Anklängen aus der Toskana hat und irgendwie einem Kubus, ne, der sogenannten Bauhausarchitektur und ähnliches. Und alles ist nebeneinander und macht einen ganz verrückt. Und ich glaube, wenn das in Hamburg beispielsweise nicht das Wasser als verbindendes Element gäbe, das heißt, also wie so ein Teppich, auf dem alles steht und das alles verbindet, dann hätte man ein Riesenproblem in der Hafen City. Also das ist eine ganz andere Art von Städtebau als das, was wir mal gelernt haben. Also du siehst, dass diese Individualisierung eben dazu führt, dass die Auftraggeber eben diejenigen sind, die sich eben so abheben wollen.
Sehr, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, was du mal gelernt hast. Und Georg, damit kommen wir zur letzten Frage. Du bist heute 68 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, was ist dein großes Learning? Was würdest du heute deinen 20-jährigen Ich raten?
Eins, glaube ich, ist erstmal ganz, ganz wichtig. Die Freude daran, etwas zu machen und die Leidenschaft, die man dann mitbringt. So Architekt zu werden, weil man sagt, ja, irgendwas muss ich ja machen und so. Das ist sicher auch möglich, aber dann wird man, glaube ich, nicht sehr erfolgreich und zufrieden sein in seinem Beruf. Das ist so wie in allen anderen Berufen auch. Ich glaube, gibt nichts Schlimmeres als schlechter Stimmung irgendwie den Arbeitsplatz aufzusuchen. Ne? Ich finde, das ist doch das Größte, wenn man sich freut, eben diese Tätigkeit zu machen. Also Freude und Leidenschaft eigentlich an dieser Aufgabe und an diesem Beruf, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, dass man mit der Zeit eine Sensibilität entwickelt für das, was andere möchten. Ich will dir ein Beispiel nennen. Ich habe im ersten Semester den Studenten eine Aufgabe gegeben, und zwar sollten sie so den idealen Wohnungsgrundriss sollten sie mal aufzeichnen, eben so wie sie sich das vorstellen und wie sie gerne leben würden. Ungefähr 90% hat das Wohnhaus ihrer Eltern, der Eltern dann aufgezeichnet oder die Wohnung, die sie quasi selbst eben kennengelernt haben und in der sie selbst aufgewachsen sind. Das heißt, es ist so, dass man die eigenen Erfahrungen eben als Grundlage dann benutzt, um daraus um damit kreativ umzugehen. Da wird das Denken sehr, sehr begrenzt. Also davon mal Abstand zu gewinnen und quasi den Horizont zu erweitern und diese Sensibilität zu entwickeln, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in unserem Beruf. Ansonsten, wie sagt man dann, wenn man nur einen Hammer als Werkzeug hat, sieht man in der Welt nur Nägel. Ne?
Tolles Schlusswort, Georg. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Wow, super, super spannend. Du gehst jetzt zurück nach Hamburg.
Ja.
Blickst du auf den Elbtower.
Genau, und denk an unser Gespräch.
Alles Liebe für dich, für danke, deine danke. Family, für dein Büro und ja, für alle Architekten da draußen. Es gibt viel zu tun,
die unbedingt.
Städte neu zu denken.
Danke.
Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf Ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.